Liebe Leipziger, liebe Schwestern und Brüder, es muss so etwas geben wie einen Engel, der Leute ermutigt, wenn sie vor irgendeinem Aufbruch stehen. Und wir wissen, was so ungefähr gemeint ist. Irgendeinen Boten, irgendeine Situation, die Gott nutzt, um Menschen in eine ganz neue Richtung zu bringen. Wir erleben das ja öfters in der Bibel, wie da Menschen plötzlich in einer Situation sind, wo es ihnen deutlich wird, es gibt eine neue Richtung, wo sie es aber eigentlich sich noch gar nicht getrauen, wo sie fragen, wie soll das werden, wie könnte das gehen, und ganz schnell zu dem Entschluss kommen, eigentlich geht es gar nicht. Da wäre so ein Engel gut angebracht. Beim Abraham war das so. Bei den Propheten im Alten Testament, denen passiert das öfters. Entweder ganz am Anfang ihrer Berufungsgeschichte, dass da ihnen ganz deutlich gemacht wird. Oft durch einen Engel, wirklich. Geh los, sag das, du sollst reden, schweig nicht. Und in dem Bibeltext, in dieser alten Begebenheit aus der Apostelgeschichte, beginnt das eigentlich genau damit. Da begegnet uns zunächst einmal ein Israelit, der Petrus. Der ist unterwegs, will einmal nach den neu entstandenen christlichen Gemeinden im Land Judäa und Galiläa nachschauen, wie es da läuft. Es waren ganz junge Gemeinden, ganz wenige. Das hat er sich vorgenommen. Und dann wird ihm plötzlich eine ganz neue Situation gezeigt. Nämlich, man merkt es erst nach und nach, aber am Ende wird es deutlich, er soll in das Haus eines römischen Offiziers gehen. Das ging gar nicht. Einmal, weil Petrus natürlich geprägt war von den jüdischen, israelischen Vorschriften, mit welchen Menschen man Gemeinschaft haben sollte. Das waren die Leute vom eigenen Volk, mit denen sollte man sich vertragen, mit denen sollte man Frieden haben. Aber mit den anderen, Römer, die gehörten nicht zum Volk Gottes. Die waren gewissermaßen draußen, die waren eingedrungen ins eigene Land, schlimm genug. Und das waren vor allen Dingen Leute, die andere Götter anbeteten und sonst was taten, aber nicht das, was der Gott des Volkes Israel von Menschen wollte. Petrus soll zu dem ins Haus gehen. Und zum anderen, was die aßen, das passte in keiner Weise mit den jüdischen Speisevorschriften überein, die Gott gegeben hatte. Das sollst du essen und das nicht. Und die waren sicherlich gut. Und da man bei denen nie ganz sicher war, was da auf den Tisch kam, gab es keine Gemeinschaft mit denen. Konnte es gar nicht geben. Und dann schließlich war ja auch noch das andere. Der Mann, er wird hier Cornelius genannt. Und wir beschreiben ihn oft als den Hauptmann Cornelius. Er war römischer Offizier. Besatzungsmacht. Zudem, was hat ein Israelit mit einem römischen Offizier gemeinsam? Trennwände sind da angebracht, ja. Das waren die, die unser Land besetzt haben und. Nun soll er da hingehen? Vielleicht merken wir, dass solche Trennwände damals bei Petrus und Cornelius vorhanden waren, massiv und deutlich, und dass es aber diese Trennwände bis heute immer noch gibt. Vielleicht sind sie anders angestrichen, vielleicht wird anderes Material verwandt, aber Trennwände gibt es genügend. Also gerade bei dem Thema Petrus und Offizier, ich erinnere mich noch sehr genau an die Jahre kurz nach 1990, da bin ich durch ja, so will ich sagen, schon ein bisschen merkwürdige Umstände, plötzlich dazugekommen in der Marienberger Kaserne Unterricht für die Soldaten zu erteilen. Ehemaliger Bausoldat, mit dem Theater wollte ich nie wieder was zu tun haben. Und nun soll ich in die Kaserne gehen. Und es gab genügend Leute, die mir gesagt haben, sowas tut man nicht. Das sind die und hier sind wir. Wir sind für den Frieden. Und wenn es darauf ankommt, gebrauchen die Waffen. Es gab harte Auseinandersetzungen. Ich bin hingegangen und es waren 5 tolle Jahre mit hochinteressanten Erlebnissen. Und vor allen Dingen, das war dann mein Argument, dort sind 1000 junge Männer. Und wenn ich vor denen etwas von meinem Glauben an Jesus Christus bekennen kann, dann tue ich es. Egal, was ihr sagt und denkt. Und es war gut und richtig. Aber wir merken mit den Trennungswänden, das ist keine alte Geschichte, das kann bis heute gehen. Sie liegen jetzt nicht mehr so sehr auf der Ebene der Offiziere, aber es gibt genügend andere. Und Petrus geht hin und im Hintergrund haben Engel eigentlich eine gute Arbeit getan. Und viel gearbeitet. Sie haben auf der einen Seite den Petrus Wege gezeigt und dazu gebracht, dass er diesen Weg endlich geht. Auf der anderen Seite wurde dem Cornelius gesagt, du solltest einmal Boten dorthin schicken. Irgendeiner deiner Soldaten soll den Mann hierher holen und er soll hier reden von dem Glauben an Jesus Christus. Und so kommt diese Begegnung zustande. Im Haus des Hauptmanns Cornelius und der Israelit, der Petrus, ist da. Und dann wird gelesen, so lesen wir es heute, in dem Bibeltext Apostelgeschichte 10, 34 bis 48, da heißt es, Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Ja, das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Ihr wisst doch, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und Kraft. Der ist dann umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für das alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie dann ans Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Und da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, genauso wie wir? Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Und dann baten sie ihn, noch einige Tage da zu bleiben. Was passiert hier eigentlich? Man könnte vielleicht sehr theoretisch sagen, hier kommen Gottes Wege zum Ziel. Gott wollte das schon immer, dass sein Frieden nicht nur dem eigenen Volk gilt, dem Volk Israel, sondern dass der Friede Gottes allen Menschen angeboten wird und gelten kann, die es auf dieser Welt gibt. Man könnte es hier sagen und es wäre total richtig. Es stimmt wirklich. Das ist die Stelle, wo Gott gewissermaßen die Türen öffnet und sagt, ihr alle seid eingeladen zu dem Frieden mit Gott. Und man darf gerne noch ein wenig, obwohl er aus der Sicht des Petrus und des gesamten jüdischen damaligen Volkes, dass er aus dieser Sicht auf der anderen Seite steht, das war schon kräftige Kost. Das war schon etwas, womit Petrus und viele andere zu tun hatten, bis sie es endlich begriffen. Und darum beginnt ja hier diese Rede so, nun begreife ich es aber, dass Gott seinen Frieden auf alle weitergeschenkt hat. Das passiert hier. Und dann beginnt Petrus zu reden. Er redet zunächst einmal so oder über Dinge, wo er, so würden wir es heute sagen, bei dem Römer anknüpfen kann. Er versucht ihm seine Botschaft klar zu machen, indem er zunächst einmal Worte gebraucht, die der Römer kannte. Das eine Wort, das uns heute natürlich etwas schwieriger erscheint, kommt vor in dem einen Vers, wo es heißt, jedem, in jedem Volk ist der ihm angenehm, der ihn fürchtet und recht tut. Das kann uns schnell auf eine falsche Fährte bringen, nach dem Motto, die Leute, die gut und friedlich sind und Gerechtigkeit üben, die können bei Gott antreten. Gemeint ist was anderes. Das Wort angenehm stammt aus der damaligen Opferpraxis. Sowohl der Römer kannte das wie der Israelit. Bei dem Römer bedeutete dieses Wort, das hier mit angenehm weitergegeben wird, so viel als das nimmt Gott gerne an. Bei dem Israeliten eigentlich das Gleiche. Die Israeliten hatten genaue Vorschriften, was man Gott gewissermaßen geben kann, als Opfer geben kann. Bestimmte Tiere ja, andere nein. Wenn jemand meint, er könnte Gott abspeisen mit einem Schaf, das erstens sowieso sehr krank ist, zweitens übermorgen sowieso sein Leben beendet und nur noch drei Beine hat oder was weiß ich, dann würde ihm dann gesagt, das geht nicht. Damit kannst du Gott nicht abspeisen. Wenn schon, denn schon. Das bedeutet dieses Wort angenehm. Und es heißt also im Übertragenen, der Petrus sagt, Gott hat mich angenommen. Gott will auch dich annehmen. Gott hat die ganz große Absicht, dass du zu ihm gehören sollst. Darum sind wir hier zusammen. Dass du einen Anfang mit Gott machen kannst. Und dann wird sich dein Leben, wird unser Leben sich einreihen, einprägen, wird unser Leben geprägt werden von dem Frieden, den Gott schenkt. Das ist das eine Wort, wo der Petrus versucht, ihm klarzumachen, was Gott schenkt, mit Worten, die er nun bestimmt versteht. Und dann sagt Petrus ein zweites Wort. Er sagt, das, was ich dir sage, ist Evangelium. Ihr kennt das Wort vielleicht, wir reden in der Bibel von den vier Evangelien. Das Evangelium, das Wort, ist in den damaligen Sprachen bekannt. Es heißt, und so übersetzen wir es durchaus richtig, gute Nachricht, gute Botschaft. Der Römer kannte das. Der wusste, Evangelium ist eine gute Nachricht, ist, wenn die Kaiserin ein Kind gekriegt hat und damit die Nachfolge für unseren Kaiser geklärt ist. Das war Evangelium für den Römer. Oder wenn der Römer und die Regierenden beschlossen haben, wie man mit Corona umgeht und sagen, das dürft ihr und das dürft ihr nicht, dann ist das Evangelium, denn die müssen es wissen.
Und die sagen es euch und die sagen euch, was richtig ist. Dürft ihr froh und dankbar sein. Es war jetzt nicht nur ironisch gemeint. Das war Evangelium damals. Eine gute Nachricht, die aus Rom kommt und den Leuten sagt, der Kaiser hat gesprochen, beim Kaiser ist Folgendes passiert. Für diejenigen, die vielleicht noch ein wenig mehr mit Sport zu tun haben, die erinnern sich vielleicht, dass das Wort Evangelium ursprünglich einmal oder ganz am Anfang beheimatet war bei den Griechen, nämlich als der erste Marathonläufer unterwegs war. Die Griechen hatten wieder einmal Krieg geführt gegen die Perser und völlig unerwarteterweise haben die Griechen gewonnen. Und dann schicken sie einen Boten nach Athen, 42 und noch was Kilometer. Der kommt und sagt als letzten Satz, wir haben gesiegt. Und damit wussten die Athener, die Perser kommen nicht. Die Zerstörung, das viele Blut, was fließen wird, wird nicht kommen, sondern wir haben gesiegt. Unser Leben ist gerettet. Evangelium, frohe Botschaft. Das wusste der Römer. Er kannte das Wort. Der Petrus, der Israelit, kannte es auch. Allerdings aus einem ganz anderen Zusammenhang. Nämlich, Gott hat euch befreit. Da war das Volk Israel ebenfalls in Gefangenschaft, in babylonischer Gefangenschaft, so um 500 vor Christus. Und sie hatten eigentlich schon lange abgeschrieben, dass sie wieder nach Hause ins eigene Heimatland konnten. Und dann schickt Gott Boten. Und die Boten oder der Bote lässt ihnen dann sagen, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem, mit diesen Gefangenen aus Jerusalem, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Sklaverei ein Ende hat. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht in der Steppe eine ebene Bahn. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort, das Evangelium unseres Gottes bleibt ewiglich. Das kannte der Petrus. Und da kommen die beiden zueinander. Das, was wir jetzt hören, ist eine gute Nachricht. Eine frohmachende Botschaft, die unser Leben umkrempelt. Gott nimmt uns an. Wir sind Gott. Und nun gefällt mir dieses alte Wort wieder. Wir sind Gott angenehm. Eine angenehme Gesellschaft. Und das Wort angenehm soll hier einmal von angenommen bedeuten. Bei Gott angenommen. Und es kommt ein nächster Schritt. Petrus soll ja erzählen, was der Hintergrund gewissermaßen dieses Friedensschlusses ist. Und dann muss er von Jesus erzählen. Wir haben es vielleicht noch im Ohr. Jesus von Nazareth ist der Herr der Welt. Für den Petrus war das klar, der Römer bekam hier Schluck auf. Jesus von Nazareth? Nazareth? Wo liegt dieses Nest überhaupt? In Galiläa. Ja und? Das ist der letzte Winkel dieser Welt. Was soll das? Und dann Herr der Welt, da gab es ebenfalls wieder ein Wort, was beide kannten, Kyrios. Kyrios waren Augen des Römers, die römischen Kaiser. Das waren die Herren. Und manche dachten sogar, sie wären ein bisschen Götter. Und ein ordentlicher Kaiser kam entweder aus dem Generalstab der Armee oder aus Rom. Und da aus einem angesehenen Patriziergeschlecht. Jesus von Nazareth? Wer kennt das überhaupt? Da soll der Herr der Welt herkommen. Verstehen wir es? Der Römer musste hier zu kämpfen haben. dann wird das nächste noch gesagt. Sie haben ihn, und so ist es hier formuliert, vielleicht ein bisschen drastischer oder deutlicher. Sie haben ihn ans Holz gehängt, ans Kreuz gehängt. Das war für den Römer noch schwieriger. Er kannte diese Praxis der Kreuzigung, diese furchtbare Praxis. Vielleicht war er öfters bei so einem Hinrichtungskommando dabei. Vielleicht, wir wissen das nicht. Er wusste es aber, was da geschieht, Furchtbares. Nur bei den Römern galt, ein ordentlich Verurteilter wird nicht zum Kreuzestod verurteilt. Das war die Strafe für Aufständische und für Sklaven. Für diejenigen, die draußen waren aus der Gesellschaft, sowieso draußen. Einem richtigen Römer, einem richtigen, vollwertigen Menschen darf sowas nicht passieren. Der Herr der Welt, aus so einem Nest, mit so einer Geschichte oder nicht vorhandenen Geschichte, einer, der so getötet wurde, der soll es sein. Auferweckt. Ja, auch das gab es bei den Römern. Nur, dass der Petrus dann dazu setzt, wir haben mit ihm gegessen und getrunken, das schlug dem Fass den Boden aus. Merken wir, was der Petrus hier sagt, ist für uns vielleicht fast Alltägliches, bekannt. Ja, so war's. Für den Römer damals war das eigentlich eine Provokation. Aber Petrus soll es ihm sagen. Und er hat es ihm gesagt. Und dann kommt diese Größe des römischen Hauptmanns zum Tragen. Er schmeißt den Israeliten nicht raus und die anderen dazu, sondern er stimmt innerlich zu. Wenn wir es richtig verstehen, was vorher noch kurz gesagt wird und angedeutet wird, dann war dieser Mann eigentlich schon immer auf der Suche nach wirklichem Frieden. Die Waffenstillstandsgeschichten hat er vielleicht satt gehabt, weil er wusste, es dauert nicht lange, dieser Frieden. Der bricht sowieso bald wieder zusammen, dann geht wieder dieses Gemetzel los. Nein, vielleicht hat er gesucht und jetzt merkt er, hier könnte eine ganz andere Quelle sein. Und dieser Gott, von dem die Israeliten sagten, das ist unser Gott, der ist an mir interessiert. Der will mich haben. Und er sagt innerlich ja. Er nimmt es an. Ja, und dann kommt ganz schnell das Ende dieser Geschichte, die dann weitergeht. Aber das Ende dieser Geschichte ist ganz schnell. Es wird dann erzählt, dass Gottes Geist auf den Römer und die Leute, die zu ihm gehörten, fiel. Das heißt, mit einem Male hat Gott selber gesagt, jawohl, euch will ich haben. Ihr seid angenommen. Und der Petrus sagt, wenn das so ist, dann müssen wir schnell eine Taufe, schnell die Leute taufen, damit ihnen diese Gnade, die ihnen gesagt wurde, die gewissermaßen unsichtbar war, damit ihnen diese Gnade ganz sichtbar zugeeignet wird. Und so wurden sie getauft, so wie sie das Taufwasser gemerkt haben, wurde ihnen gesagt, so wahr ist, dass Gottes Gnade dir gilt. Und wir wissen nicht, was diese Leute weiter dort gesprochen haben in den Tagen, die dort noch bei dem Cornelius sich einfanden. Wir wissen aber so viel, dass der Cornelius wahrscheinlich später der Bischof der Kirchen um Caesarea herum war. Übrigens, übermorgen ist der 20. Oktober, da wird er im orthodoxen Heiligenkalender verehrt. Dieser Mann hat weiter Menschen geprägt, hat diese Botschaft weitergegeben. Und eigentlich darf die bei uns auch landen. Der Petrus ist über Grenzen gegangen. Und man kann ihm das nicht hoch genug anrechnen. Und dieser Engel des Aufbruchs, von dem wir am Anfang geredet haben, der hat den Petrus ganz schön geleitet. Ganz schön gesagt, was jetzt dran ist. Ich wünsche uns so einen Engel heute. Weil es immer wieder einmal passieren kann, dass man zu Grenzüberschreitungen aufgerufen wird. Nicht zu denen, die uns irgendwelche Leute mitgeteilt haben, sondern zu Grenzüberschreitungen, wo wir wissen, da ist Gott auf den Weg zu anderen Leuten. Und er will uns mitnehmen. Und das wünsche ich euch. Lasst uns miteinander beten. Herr unser Gott, lieber himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du selber auf dem Weg bist zu Menschen, zu anderen Menschen in unserer Zeit, in unserer Stadt, in unseren Familien, in unserer Umgebung. Wir wollen dir danken, dass du so vorbereitete Situationen schaffst. Und wir wollen dich bitten, dass du uns ein offenes Herz schenkst, wenn es darum geht, deine Wege so mitzugehen, aufzubrechen aus Situationen, wo wir vielleicht denken, so könnte es bleiben, so wird es bleiben und da ändert sich nichts mehr. Du bist auf dem Weg, Herr. Dafür danken wir dir. Und wir wollen dich bitten, dass du es selber auch heute Menschen wieder klar machst. Sie sind dir angenehm. Du möchtest sie haben und du willst mit ihnen einverstanden sein. Wir danken dir für dein Wort, Herr. Amen.